Wir brachen am Dienstagmorgen im allerersten Sonnenschein auf, schleppten Christians Seesack zur Bushaltestelle hinunter und in den Bus, wo der Schaffner scherzte, wir müssten auch für den Seesack eine Fahrkarte kaufen. Wir stiegen am Wesselsplatz aus und schleppten den Sack weiter bis Kontraschere, wo das Boot auf uns warten sollte. Aber das tat es nicht. Wir waren 3 Stunden zu früh, wie sich herausstellte, weil Christians Fahrplan noch vom vorigen Jahr war. Aber es gab hier viel zu sehen. Segelboote und Fähren und Jollen und einen Schwarm von Menschen, die Fisch und Krabben von einer Armada im Brackwasser auf- und abdümpelnder Kähne und Kutter kauften, und einen ganzen Eisenbahnzug, der sich in regelmäßigen Abständen einen Weg durch die Menschenmenge bahnte, mit viel Lärm und Schnaufen und Tuten und grünen Fahnen und uniformierten Männern, die an den Außenseiten hingen und ihre Hüte schwenkten und den Nachzüglern zuriefen, sie müssten jetzt aber machen, dass sie aus dem Weg kämen, denn hier sei der Zug zum Henker. Nachdem wir auf einer Pier unseren Seesack ausgiebig eingesessen hatten, so dass er einem kleinen Sofa ähnelte, sagte Mutter, sie habe etwas zu erledigen und ich müsse um Himmels Willen auf Linda aufpassen, während sie weg wäre, damit die nicht ins Hafenbecken fiele. »Halt sie fest!« »Mach ich doch schon.« Aber wir hatten gerade erst angefangen, uns darüber zu streiten, wie fest ich sie halten durfte, als Mutter auch schon wieder da war. »Seht mal, was ich gefunden habe«, sagte sie mit strahlendem Lächeln. Dort stand Marlene, mit so viel Schminke, dass wir sie zuerst gar nicht wiedererkannten, zusammen mit einem Mann, den wir noch nie gesehen hatten, der jedoch lächelte und sich als Jan vorstellte, Marlenes Freund. Beide trugen weinrote Uniformen, wie die Schokoladenverkäufer im Ringenkino. »Sie seien auf dem Weg zur Arbeit dort oben«, sagte Jan und zeigte auf die Festung Akershus. Marlene fasste Linda unter den Armen und hob sie hoch und drückte sie an sich. »Und du bist ja vielleicht groß geworden, meine Süße!« Obwohl sie nicht einmal 1 Millimeter gewachsen sein konnte in den 2 Wochen, die seit unserer letzten Begegnung vergangen waren. »Und dann auch noch Finn«, sagte sie, um die Rechnung ein wenig auszugleichen. Als sie hörten, dass unser Boot erst in über 2 Stunden losfahren würde, luden sie uns auf eine Tasse Kaffee in das Café dort oben ein. So früh am Tag gäbe es nicht viele Gäste. Und vielleicht hätten sie auch noch etwas anderes dort, wer weiß, sagte Jan und zwinkerte mir schelmisch zu und wuchtete sich den Seesack auf den Rücken und trug ihn so, wie er offenbar getragen werden sollte. Es sah einfach genial aus. Und wir gingen über den Rothüsplatz und die Eisenbahnlinie hoch nach Skansen, wo wir an etwas gesetzt wurden, was Jan den Bürgermeistertisch nannte, da hier oft der Bürgermeister saß und Bier trank und Zigarren rauchte und wichtige Besprechungen abhielt, ganz am Rand der Anhöhe, mit Ausblick über den ganzen Hafen. Mutter bestellte Kaffee und Königskuchen, während Linda und ich genug Eis für eine ganze Wohnungsgenossenschaft bekamen, in Glasschüsseln, die aussahen wie Springbrunnen, auf so hohen Füßen, dass Linda ihre auf dem Schoß balancieren musste. So saßen wir eine Weile dort, während Mutter ihre Besorgung erledigte, nur unterbrochen von Jan, der herüberkam und fragte, ob die Herrschaften noch weitere Wünsche hätten, und der pfiff und sich nach rechts und links auf eine Weise verbeugte, die ihn bedrohliche Ähnlichkeit mit Onkel Thor annehmen ließ. Aber das hier war ja etwas ganz anderes als mein letzter Restaurantbesuch, der, wenn ich mich richtig erinnerte, mitten im Wald an einem klirrend kalten Januartag gewesen war. Hier lagen auf allen Tischen weiß-rot karierte Decken, die Möwen hingen in schallend lachenden Schwärmen über uns, die Glocken im Rathaus läuteten, und der Zug sang polternd unter uns, und die Boote kamen und gingen, und der Hafen pochte und die Kräne schwenkten an den Piers entlang bis zur Ackersmeck, wo unser Vater einmal gearbeitet hatte und gestorben war. Aber dann sah ich wieder das, bei dem du einige Tage oder Wochen oder vielleicht ein halbes Leben brauchst, um seine Bedeutung zu erfassen, wie bei der Uhr, deren Zeiger in die falsche Richtung gehen. Mutter war wieder da und stand am Eingang und sprach mit Marlene, die mit steifen Fingern ein Silbertablett mit 2 Biergläsern balancierte, um es ganz schnell zu einem Tisch zu bringen. Mutter und Marlene in irgendeine Diskussion vertieft, munter und eifrig, aber auch nachdenklich. Mutter, die uns entdeckte, wie wir dort saßen, so wunderbar erschöpft von dem vielen Eis, winkte uns und sagte etwas mit ihrem roten Mund, das wir im Stimmgewirr nicht hören konnten. Und dann öffnete sie die Tüte, die sie in der Hand hielt, und hielt einen kleinen Badeanzug hoch. Für Linda, wie ich begriff. Marlene drehte sich um und lächelte uns im Sommer an und winkte, ehe sie etwas Abschließendes zu Mutter sagte, um dann wie ein weinroter Schwan zwischen den weißen Tischen loszusegeln und zuerst das Tablett, dann die Gläser vor zwei Männer am Tisch ganz hinten hinzustellen und zu lächeln und ein kleines Notizbuch aus der Schürzentasche zu ziehen und über etwas zu lachen, das der eine Mann gesagt hatte, und etwas aufzuschreiben und wieder zu lachen und Geld zu bekommen, das sie in ihre linke Hand abzählte, ehe sie einen Knicks machte und einen weiteren Scherz damit beantwortete, dass sie ihnen mit einer eleganten Fegebewegung den Rücken zukehrte. Es war ein Tanz auf Rosen, eine Hochmesse. Aber was hatte ich hier gesehen? Mutter kam und zeigte Linda den Badeanzug, der dunkelblau war und eine große gelbe Seerose auf dem Bauch hatte. Sie sagte, Linda könne den in ihren Ranzen stecken, denn jetzt müssten wir gehen. Jan stellte ein Brett mit zwei Krabbenbroten auf den Nachbartisch und kam angerannt und wuchtete sich wieder den Seesack auf den Rücken und trug ihn wieder genau so, wie er getragen werden sollte, aus dem Restaurant und die Treppe hinunter und über die Bahnlinie und hinüber zum Boot. Ja, er kam sogar mit uns an Bord und sorgte dafür, dass wir einen Platz ganz hinten am Heck bekamen, den Ausguckposten, wie er das nannte. Denn nicht die Höhenzüge um den Fjord sollte man sich ansehen, wenn man Norwegens prachtvolle Hauptstadt verlässt, sondern die Stadt selbst, während sie verschwindet. »Bis dann«, sagte er und zwinkerte Mutter zu. Sie ähnelte einem schlafenden Engel, als sie es sich auf dem abgenutzten Kunstledersitz bequem machte und sich an die Reling lehnte, um das Gesicht in die Sonne zu heben und vermutlich hinter der kohlschwarzen Brille die Augen zu schließen. Die Stadt verschwand in einem goldenen Dunst, mit den Kränen von Akers Meck und dem Rathaus als letztem wabernden Gruß, ungefähr als ich registrierte, dass etwas in mir geschah, in meinem Inneren. Der unbegreifliche Schwindel legte sich erst, als wir eine gute Stunde später an Land gingen und ich mich auf dem Kai auf den Rücken legen und mit geschlossenen Augen in den Himmel starren und ganz bewegungslos daliegen konnte, bis in mir und um mich herum alles zur Ruhe gekommen war. Wir waren auf Hoøya. Ein grünes Paradies mitten im Oslofjord. Mit kleinen Wanderwegen und wenigen Häusern und drei Stränden und einigen Wiesen, die sich in einen Wald hineinzogen, der vollgestopft war mit Vogelsang und Felskuppen und Böschungen und Sträuchern und Gestrüpp und Insekten und tiefen Schluchten. Es war das Drachenreich. Wir wussten nur noch nicht, ob der Drache gut oder böse war. Und dann schien hier draußen eine ganz eigene Ordnung zu herrschen. Vor allem dargestellt durch einen Menschen, der uns schon am Kai ansprach, vermutlich weil wir die einzigen waren, die sich nach der Ankunft ausruhen mussten, während die anderen Passagiere eine Art Wettlauf über die Insel veranstalteten, im Kampf um die besten Campingplätze, wie wir bald erfahren sollten. Er war so alt und so groß wie ein Opa, von dem sicher alle einmal geträumt haben, eher klein, und er trug etwas, das aussah wie ein für diese Insel und diese Jahreszeit maßgeschneidertes Kostüm. Lange Shorts, ja, eine Art Zwischending zwischen Badehose und Uniform, was ihn zum Sommerfrischler und Polizisten in einer Person machte. Dazu hatte er eine kleine Schiffermütze mit einem weißen Plastikanker, die er tief über eisengraue Struwwelhaare gezogen hatte, einen ebenso grauen Bart und leuchtende Äuglein, die aufmerksam und freundlich waren, aber auch ausweichend, vor allem als er sie auf Mutter richtete, die jetzt nur ein Sonnenhemdchen trug und die sich die Sonnenbrille in die Haare geschoben hatte, wo sie aussah wie ein Diadem aus schwarzen Diamanten. nachdem sie ihm ein wenig unklar unsere Lage geschildert und erzählt hatte, dass wir unsere Karte vergessen hatten, seufzte er und murmelte:
»Ja, der Christian, der Christian«,
und füllte sein sonnengebräuntes Gesicht mit einer ganzen Partitur aus unterschiedlichen Meinungen. Wir wurden durchaus ziemlich besorgt, aber das sah er glücklicherweise und machte sich leise daran zu erklären, dass man nicht einfach herkommen und für ewige Zeit ein Zelt aufstellen könne. Es gebe unter anderem etwas, das Ziehtag heiße, damit die Leute keine Wurzeln schlügen und Woche um Woche dieselbe Stelle mit Beschlag belegten, was bedeutete, dass man nur 2 Nächte an einer Stelle wohnen durfte. Danach musste man das Zelt abbauen und es anderswo wieder aufstellen. Es war auch nicht erlaubt, Alkohol zu trinken, und da war noch etwas mit dem Essen und mit einem Laden, was ich nicht mitbekam.
»Ihr könnt mich Hans nennen«, murmelte er als eine Art versöhnlichen Abschluss dieser vielen Regeln, von denen wir weder den Wortlaut noch den Sinn begriffen.
»Warum denn?«, fragte ich und verspürte einen Tritt gegen das Schienbein, gegeben von Mutter, die den kleinen Kapitän noch immer flehend ansah. Wir waren schließlich nicht die Sorte Menschen, die nicht begriff, wann sie einem anderen ausgeliefert war.
»Ja, so heiße ich eben«, sagte er verlegen und ließ einen Blick von Mutters Oberteil zu Linda hinabwandern, die ganz einfach entschieden hatte, dass das hier sie überhaupt nichts anging.
»Mutter? Aber gibt es hier denn kein Zelt?«
»Ja, das ist es ja eben«, sagte Hans in seiner rätselhaften Weisheit, als Linda plötzlich doch noch erwachte und ernst zu ihm hochschaute und langsam sagte:
»Wir haben Eis gegessen.«
»Was du nicht sagst, ja, ja, das hat sicher lecker geschmeckt.«
»Ja.«
Es wurde still. »Linda?«
»Wir sind in Ferien.«
»Ja, genau.
Mehr war nicht nötig. Er packte unseren Seesack und sagte:
»Dann kommt mit«,
und trug ihn ebenfalls so, wie er getragen werden sollte. Er führte uns über die Wiese, wo die urlaubenden Massen jetzt damit beschäftigt waren, ihre Zelte aufzustellen. Dann aber bog er auf einen schmalen Weg ab und lotste uns durch dichte Haselbüsche einen Hang hoch und zwischen Felskuppen hindurch, bis sich in der ansonsten überaus hügeligen Landschaft eine kleine mit Gras bewachsene Fläche zeigte, eine hochschwebende Oase mit Blick aufs Meer und auf einige andere Inseln, falls es nicht das Festland war. Schließlich blieb er stehen und horchte, wie auf ein Zelt, um es gewissermaßen zu entdecken, unser 6-Personen-Zelt. Dort stand es nämlich, vor dem Wald in der Nordostecke des Paradieses. Es war blau wie das Meer und der Himmel und der Tag. Es gab auch ein Vorzelt, das orange war. Insgesamt ein ganzes Haus, ein 2-Familienhaus. Mutter fragte, ob es wirklich das richtige Zelt sei, und Hans sagte, ja, das sei Christians Zelt. Dann folgte eine gelinde gesagt unklare Erklärung darüber, vermutlich warum ausgerechnet Christian sein Zelt hier stehen haben durfte, sozusagen niet- und nagelfest und gegen alle Vorschriften, gefolgt von der Bitte zu sagen, falls jemand uns entdeckte und fragte, wann wir das Zelt abbrechen wollten, das wüssten wir noch nicht, um das Zelt dann abzubauen und dort hinten wieder aufzustellen, 6 bis 8 Meter dichter an den Wald heran, aber schräg, so dass dennoch hier kein Platz für ein anderes Zelt wäre. Wenn aber niemand fragte, was das Wahrscheinlichere war, dann brauchten wir das Zelt überhaupt nicht abzubauen. Eine Mitteilung, die uns einen Hauch von dem beunruhigenden Gefühl gab, das wir ohnehin schon viel zu gut kannten, dem Gefühl, in Deckung und mit einer Gnadenfrist zu leben. Mutter sagte Danke und wie schön, und das hätte ich nie gedacht. Und es sieht doch nicht sonderlich nach Brandschäden aus.
Nein, es geht wohl nur um die eine Stange und etwas hier hinten, sagte Hans und nickte zu einem braunen Fleck hinüber, den wir sonst gar nicht entdeckt hätten.
Aber jetzt hatte ich den Schlüssel herausgezogen und schloss das kleine Hängeschloss auf und kroch ins Vorzelt, wo es 219 Grad über Null war und ein entsetzlicher Gestank herrschte, aufgrund von einem Paar Turnschuhe, wie es sich herausstellte, die Hans mit einem Stock herauszog und den Hang hinunterwarf. Aber es war möglich, das Vorderzelt zu öffnen und im hinteren Teil eine Plane hochzuschlagen, damit eine milde Sommerbrise befreiend durch das kochend heiße Treibhaus fegen konnte. Es gab Schlafsäcke und Luftmatratzen, einen Liegestuhl und 4 wackelige Campingstühle, einen ebenso wackeligen Tisch und den berühmten Segeltucheimer, in dem wir Wasser holen und den wir da hinten an den Baum hängen konnten.
»Und da könnt ihr ein Feuer machen«, sagte Hans
und nickte hinüber zu einem Steinkreis, der umgeben war von einem weiteren Kreis aus alten Baumstümpfen, auf denen man sitzen konnte.
»Yippie!«
brüllte ich.
»Oh nein«,
sagte Mutter.
»Ich will auch ein Feuer«, sagte Linda.
Während Hans lächelte, als ob er schon fast in die Familie aufgenommen worden sei oder zumindest begriffen habe, dass hier wirklich Leute waren, bei denen er Eindruck schinden könnte, 3 unbeschriebene Blätter in der Freude des Campinglebens.
»Du findest sicher hinten im Wald Reisig«, sagte er zu mir und sagte, ich sollte den Segeltucheimer mitnehmen, zeigte mir den Weg zum nächsten Hahn mit Süßwasser und erklärte, wie der Eimer in den Baum gehängt wurde.
Dann fielen einige Worte über das geheimnisvolle Essen. Es gebe hier nur einen Laden, und der habe offenbar nur an wenigen Stunden, an einzelnen Tagen geöffnet, unklar auch zu welchen Zeiten. Es lohne sich also, sich die Lebensmittel auf einem Boot zu besorgen, das ab und zu aus Dröbak herüberkam, auch das zu überaus unregelmäßigen Zeiten. Oder vielleicht selbst zum Einkaufen in die Stadt zu fahren. Das sei vielleicht das Einfachste, ja, das möchte ich meinen, endete er. Und alles lief wohl darauf hinaus, dass niemand hier draußen irgendetwas für selbstverständlich halten und auf die Idee kommen könnte, sich so gut zu amüsieren, dass sie gleich hier blieben.
»Ja, ja, so ist das nun einmal«, sagte Hans mit einem zufriedenen Lächeln.
Aber Mutter stand jetzt einfach nur herum, statt mit Auspacken anzufangen. Ein Signal dafür, das begriff ich, dass wir nicht mehr Wohlwollen von Hans entgegennehmen könnten, ohne uns bei ihm ebenso himmelhoch zu verschulden, wie wir das schon bei Christian getan hatten. Das verstand auch Hans.
»Ja, ja, sagt einfach Bescheid, wenn etwas sein sollte. Ich bin unten beim Anleger.«
Mutter dankte noch einmal. Sie gab ihm die Hand, und Hans ging. Wir waren allein in einem Paradies. Und wir hatten keinen Finger gerührt, um es uns zu verdienen. Aber es wäre eine Sünde zu behaupten, wir hätten es nicht zu schätzen gewusst. Wir waren hysterisch, vor allem ich, wie gewöhnlich. Aber es konnte keinen Zweifel daran geben, dass so mancher Stein auch von Mutters Herzen gefallen war in der vergangenen Stunde. Die endlose Reise mit Bus und Boot. Und Linda hatte sich schon 3-mal hingelegt, in verschiedenen Schlafsäcken, und war wieder aufgestanden, noch ehe der Primus-Kocher angeworfen wurde und Speck und Würstchen in der Pfanne landeten. Ein Sommer hat gern einen oder mehrere Namen, und dieser hieß als erstes der Sommer, in dem Linda schwimmen lernte.